Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
Jawohl! Ozaptis, unser Oberbürgermeister Christoph Karl Eugen Grirsei, Speiche von Freidorf, zapft die heutige Folge des Mud, Blood and Beer Podcast mit zwei souveränen Schlägen an und übergibt die erste Maß traditionell an seine rechte Hand Stefan Ernst Willibald Karl aka Moik Machine Gun Murphy. In diesem Sinne, lass es dir schmecken, mein Freund, und auf eine friedliche 17. Podcast-Folge. Willkommen, liebe Hörer.
Ja, vielen Dank. Hier spricht Stefan Willibald Ernst Karl Moik Machine Gun Murphy. Vielen Dank für die Mass. Es ist hervorragend.
Ja, du, ich hoffe, die schmeckt dir genauso gut wie die letzte Mass, die du getrunken hast, als wir uns zuletzt gesehen haben. Weißt du noch, wann das war?
Ja, ich weiß, wann das war. Und zwar war das bei der Halligalli Bierzelt-Show. Und es war relativ spät und ich musste schnell weg.
Ja, pass auf. Wir haben ja ziemlich genau vor zwei Wochen unsere letzte der drei Halligalli Bierzelt-Shows im Münchner Backstage gespielt. Und ja, was, lass uns da noch mal ein bisschen so resümieren. Ich fand das ja durchaus wirklich eine spannende und spaßige Angelegenheit. Und ja, ich finde es richtig absolut schade, dass das jetzt vorbei ist. Es waren wahrscheinlich, also ja, sagen wir mal zu 99%, die letzten und auch einzigen drei Shows, die die Emil Bulls im Jahr 2020 gespielt haben.
Ja, leider. Wirklich sehr, sehr emotional auch. Ich weiß, wir haben ja am nächsten Tag uns hin und her geschrieben und so, und wir waren beide ja wirklich so, oh mein Gott, ich will das sofort wieder. Da hat man so richtig gemerkt, wieso wir den so viele Jahre schon zusammen irgendwie Mucke machen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und danach hatte man wirklich so ein Depri, weil es eben die einzigsten Shows dieses Jahr waren. Ich habe dir ja geschrieben, so bitte lass mehr Shows spielen, bitte, voll, bitte, ich habe so krass Bock und so. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht.
Es war wirklich so, boah, fuck, jetzt wären wir eigentlich ready für die Tour, die jetzt eben nicht stattfindet. Und das war wirklich so, also genau. Ich bin seitdem ohne Scheiß, mich zieht's so hart runter, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nichts mehr mit mir anzufangen. Ich fühle mich so, als würde ich eigentlich seit zwei Wochen irgendwie nur so ein bisschen, also will ich den ganzen Tag einfach nur da sitzen und Löcher in die Decke starren, weil mein Leben seit zwei Wochen irgendwie keinen Sinn mehr hat. Das ist so.
Ja,
also, das klingt jetzt vielleicht
kommt
total
wieder.
Das klingt jetzt vielleicht total übertrieben und so weiter, aber es ist wirklich so, also mich hat es nach diesen Bierzelt-Shows, wo ich dann wusste, okay, jetzt wird auch noch unsere Geburtstagstour, 25 Jahre Geburtstagstour abgesagt und der Bash im Dezember, der 25 Jahre Birthday Bash findet nicht statt, so. Boah, Alter, hab ich mir echt gedacht, leckt's mich alle am Arsch. Ich grab mich jetzt irgendwo ein und grab's mich wieder aus, wenn diese Eiszeit vorbei ist. Dann taut mich wieder auf und stellt mich auf irgendeine Bühne und lasst mich meinen fucking Job machen.
Ja, kann ich hundertprozentig verstehen, weil hier ist es ja das Gleiche. Deswegen haben wir auch geschrieben. Und wie du sagst, hey, am geilsten wär's gewesen, noch zwei Wochen im Proberaum und irgendwie ein geiles Set zusammenstellen und los geht die Tour.
Ein geiles Set für diese Tour zusammenstellen und dann wirklich irgendwie, ja, als Bierzeltband erprobt auf diese Tour zu gehen. Wir sind ja jetzt völlig neue Chancen des Entertainments gegeben und so weiter. Ja, und
völlig neue Geschäftsformen sind entstanden. Wir haben unseren musikalischen Horizont quasi erweitert und können wissen, dass wir jetzt überall bestehen können.
Und den Leuten hat's gefallen und alle Leute hatten Spaß und es war so schön, mit den Leuten einfach irgendwie, ja, zumindest dreimal in diesem Jahr feiern zu dürfen. Und für mich waren wirklich diese Bierzelt-Shows, ich habe wirklich am Anfang niemals gedacht, dass diese Bierzelt-Shows, diese bestuhlten, bebankten, ich weiß nicht, wie das im Bierzelt-Fachjargon heißt, als Bierzelt-Band, wenn man sagt, wir haben vor Sitzpublikum gespielt. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so Spaß machen wird. Niemals. Und ich hätte auch nie gedacht, dass es in diesem Bierzelt so eine geile Stimmung ist und dass die Leute so gut drauf sind, so dankbar, so trinkfreudig und ja, es war wunderschön. Es war Love was everywhere.
Ja, ich sag ja, das ist erst da hat man so wirklich wieder gemerkt, was einen das ganze Jahr über abgegangen ist. Mhm. Also irgendwann, so Mai, wir hatten ja Pause vor den Festivals und dann war man eh noch so im Pausenmodus und dann wurden die Festivals abgesagt und dann hat man sich gedacht, so, ja, Mai ist halt jetzt so, jetzt müssen wir da durch. Und dann diese Shows zu spielen, das, da hat man einfach gemerkt, so, boah, fuck. Wie krass ist es? Das hat mir so gefehlt.
Ja.
Und auch wenn es halt eine besondere Situation war, eben wie du sagst, dass die Leute gesessen sind, war es trotzdem für einen selber, diesen Spaß, den es gemacht hat, auf der Bühne zu stehen, ein unbeschreibliches Gefühl wieder.
Ja, ja,
und da kann man auch mal, da kann man auch mal kurz in ein Loch danach fallen, wenn man die weiteren Aussichten des Jahres vor der Brust hat.
Ja, und was heißt die weiteren Aussichten des Jahres? So, ich, bei mir ist das mittlerweile echt so, hey, fucking hell, irgendwie war diese dritte Bierzelt-Show vielleicht die allerletzte Show, die wir jemals in unserer Karriere irgendwie gespielt haben und wir wissen es gar nicht, weil wir jetzt einfach überhaupt keinen Plan haben, wie das irgendwie alles weitergeht und wann das alles wieder einigermaßen normal wird. Und ich habe mich jetzt schon an diesen, irgendwie so echt an diesen Zustand so gewöhnt, dass es wahrscheinlich einfach nie mehr normal wird. Also ich bin da manchmal so echt, bin gerade so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, in so einem Depri-Loch. Und jetzt wird es draußen auch immer kühler und der Herbst zieht ein. Und das ist so, ja, ist auch in meiner Seele wird es gerade so ein bisschen. Wird es ein bisschen Herbst und die.
Ja, kann ich verstehen, aber ich sag dir eins, wenn es weiter so geht, dann kaufe ich dir ein Bierzelt und wir fahren mit diesem Bierzelt durch Deutschland und spielen jeden Tag eine bestuhlte Bierzeltshow. So gerade das,
ja,
das Schieß, gell? Nächstes Jahr, ab April, sind wir buchbar als Bierzeltband. Und wir bringen sogar das Bierzelt mit.
Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass du als positiv denkender Mensch mich, alten Emo, immer wieder zurückholst.
Ja, du, ich gebe mein Bestes.
Und in diesem Fall vielleicht sogar mit einem Bierzelt. Aber Schluss jetzt mit dem Gejammer und zurück zu den wichtigen Sachen des Lebens. Mir ist nämlich was aufgefallen nach der dritten Show. Pass auf.
Ja.
Ich kam in den Backstage-Raum völlig euphorisiert nach diesen Bierzelt-Shows. Und nach der dritten Show hast du zu mir gesagt so, hey, fucking hell, heute war die geilste Show von diesen drei Shows. Und dann habe ich dich gefragt so, hey, warum denn? Und dann hast du gemeint so, ja, weil heute hast du besser gespielt als sonst. Und da frage ich mich, Mike Machine Gun Murphy, wie geht das? Du sagst, du spielst immer gleich gut und bei dir ist nie irgendwas schlecht, du machst nie irgendwie einen Fehler oder irgendwas. Warum, was war, in welchen Nuancen unterscheidet sich das dann zu dein Spiel zu den anderen beiden Shows? Es kann ja nicht an der Show an sich liegen, sondern nur an deinem Spiel.
Ich kann dir das ganz klar erzählen. Erstens, also ich habe natürlich top solide abgeliefert wie jede Show, aber ich war schon sehr aufgeregt, weil wir haben ja ein Lied tatsächlich zu einmal oder halt zwei, dreimal beim Soundcheck geprobt. Und da war ja dann schon so eine Unsicherheit da, die man ja normalerweise nicht hat bei Songs, die man davor im Proberaum einstudiert hat etc.
Du meinst hier unseren Abschiedssong Angels von Robbie Williams, der natürlich in jedes Bierzelt gehört. Das ist uns leider erst nach der zweiten Show aufgefallen, deshalb haben wir den bei der dritten Show wirklich, also echt mehr oder weniger ja so ungeprobt spontan gespielt, weil wir hatten über die Woche hin unser komplettes Equipment im Backstage gelagert und wir konnten auch gar nicht proben. Und haben uns nur gesagt, hey, Alter, hört's euch irgendwie zu Hause Angels an und wir proben das dann beim Soundcheck. Und wenn es einigermaßen funktioniert, dann spielen wir das. Und das hat sofort funktioniert.
Ja, und das fand ich dann eben so geil, weil ich bin mir zum ersten Mal in meinem Leben wie ein Profimusiker vorgekommen oder dass ich mit Profis zusammenarbeite, dass man eben das sagt, hey, lern das, dann spielen wir's und dann wird schon geil.
Ja.
Und ich muss sagen, ich bin von der Bühne und habe mir gedacht so, mein Gott, dieser Arsch, der diesen Song geschrieben hat, das ist der größte Wichser, ja, weil es so viel Spaß gemacht hat, diese Nummer zu spielen.
Ja,
und deswegen war ich so euphorisiert im Backstage-Raum gesessen und habe gesagt, heute war es einfach unfassbar geil.
Ja, dass dir das dann auch so getaugt hat und du das auch so gefeiert hast, hat man dann gemerkt, weil du warst auf jeden Fall VV, Veranstaltungsvollster.
Ja, VV mit Sicherheit.
Und ich kam irgendwann mal, nachdem die das da in dem Bierzelt irgendwie so langsam aufgelöst haben, haben wir uns alle noch im Backstage-Biergarten gesetzt. Und da habe ich auch einmal ein Krakeelen gehört und habe mir gedacht, hey, ist der Moik immer noch da und so weiter. Und dann bin ich an den Tisch gegangen, da saß du mit ein paar Leuten irgendwie aus unserer Crew und so. Und hier der coole Sänger von Tenside war irgendwie auch noch am Start. Und du hast irgendwann mal so gesagt, irgendwie, ja, ich muss jetzt weg. Ich bin viel zu voll. Und dann bist du kurz verschwunden und auf einmal warst du wieder da. So, I'm back. Mhm. Und in der Zeit, in der du weg warst, habe ich so gesagt, ui, was ist denn mit Moik los? Ist er schon wieder im Marionettenmodus? Und dann haben die mich alle gefragt, ja. So, ja, was ist denn der Marionettenmodus? Und ich so, ja, das hättet ihr schon gemerkt. Okay, dann ist er noch wahrscheinlich so kurz vor dem Pöbelmodus. Und da habe ich gesagt, so, hat er euch schon angepöbelt? Hat er schon geschimpft? So? Und dann haben die nur gemeint so, nee, also uns hat er nicht angepöbelt, aber über dich hat er schon abgekotzt. Also so über mich.
Ja.
Und da habe ich gesagt, dann direkt, das ist der Anfang von Moiks Pöbelmodus. Und wenn er, das fängt immer bei mir an, da schimpft er dann erst immer über mich und dann geht's über alle anderen weiter, die am Tisch saßen. Und schwupp, warst du wieder da, war der Coole dein nächstes Opfer. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Es ist ja auch immer niedlich, das ist ja auch irgendwie nicht böse. Du bist dann halt immer so ja in diesem Murphy-Modus und sagst so, hey, ich war heute der Geilste. Hört
auf Krawall gebürstet. Ihr wart
alle scheiße, ja? Und bla bla bla. dann habe ich dich irgendwie noch darauf hingewiesen, dass mal wieder dein Rucksack natürlich offen ist. Also ein Moik Machine Gun Murphy hat nicht nur den Hosenstall offen, sondern auch permanent seinen Rucksack. Das ist seitdem ich dich kenne, dein Rucksack ist immer offen und da sind auch.
Aber das musst du doch den Leuten nicht erzählen.
Ja, doch, natürlich.
Ja, okay.
Und
also mein Rucksack ist immer offen.
Der ist immer offen und dann habe ich dich noch drauf. Ja. Hey, Alter, du hast doch die komplette Merch-Kohle in diesem Rucksack. Und da frage ich dich jetzt, ist da noch alles da?
Naja, du denkst, ich hatte sie im Rucksack, aber ich hatte sie natürlich schön am Leib.
Im Arsch.
Und ich habe sie. Ja. Und ich habe sie immer nah am Herzen, damit ich sie quasi auch immer spüre. Und ja, ich habe sie aufs Konto eingezahlt. Alles
hast du tatsächlich
da.
Gemeint, weil kurz bevor du gegangen bist, hast du irgendwie noch gemeint, so zu mir so einen kleinen, so, hey, komm Christoph, jetzt hau mal die auf den Kopf.
Ja, ich war echt gut drauf, aber schau, ich war schon wieder versöhnt und wollte sie mit dir auf den Kopf hauen.
Ja, sehr gut, aber ja, ich wäre ja auch komplett dazu bereit gewesen, aber dann warst du dann halt irgendwann einfach zum zweiten Mal weg. Und als du zum zweiten Mal weg warst, kamst du auch nicht wieder. Und das Geilste war einfach so, ich weiß auch nicht mehr, wen du gemeint hast. So, du hast irgendwann einfach nur so vor dich hingesäuselt, so, oh mein Gott, die ist so scharf. Oh mein Gott, ich muss weg. Und dann bist du irgendeiner Frau hinterher und warst nie wieder gesehen.
Ja, aber ich glaube, dass das nur Show war, weil ich bin alleine heimgefahren.
Ja, bist du so krass abgeblitzt dann bei der. Also das kam wirklich so rüber, du bist irgendeiner hinterher. Auf die hattest du wahrscheinlich den ganzen Abend schon Auge geworfen. Und dann sagst du, du bist aber alleine heim. Das kann ja nur bedeuten, du bist hart abgeblitzt.
Wahrscheinlich auch hart abgeblitzt, weil die Frau wahrscheinlich gespannt hat, oh Gott, ist der Typ rahmenvoll. Und ich sehe das ja dann auch oft ein, dass ich dann zu voll bin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es wirklich Zeit zu gehen. Und ich habe dir ja am nächsten Tag geschrieben, so, oh mein Gott, habe ich irgendwas Blödes angestellt. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus oder beziehungsweise ich entschuldige mich dafür, obwohl ich es nicht mehr weiß.
Ja.
Aber da hast du gesagt, nee, aber alles okay. Du warst nur weg irgendwann.
Und du konntest sie nicht mal mit der Merchkasse besetzen. Also du bist alleine aufgewacht, Kohle war noch da und keine Frau da.
Ja, so wie immer, ich bin zuverlässig.
Was heißt so wie immer? Normalerweise ist es so, Frau weg, Kohle weg. Frau weg, Merchkasse weg. Ja, also.
Ja, nein. Also in all den Jahren, wo ich das Geld für uns verwalte, habe ich, glaube ich, noch nie Merchgeld verloren oder so.
Nee, das stimmt.
Das passiert mir nicht.
Für alle, die sich gewundert haben, dass es von dieser letzten Show kein Recap-Video gibt, so wie wir das normalerweise immer haben. Uns ist komplett alles Bildmaterial und alles Videomaterial abhanden gekommen, weil unser lieber Ben, unser Haus- und Hoffilmer, hat irgendwie in einem Anfall von Ekstase seine SD-Karten formatiert, an dem Abend selber noch, und hat alles Bildmaterial in die ewigen Jagdgründe geschickt.
Ja, das passiert halt mal. Aber
daher gab es kein Recap-Video, weil auch natürlich schon ein paar Leute geschrieben haben, so, boah, wo bleibt denn das, wo bleibt denn das? Und gibt es da noch Ausschnitte, gerade auch von den, ja, von unseren Outfits als Bierzeltband da in den goldenen Sackos und so weiter. Und gibt es irgendwelche Videos von Angel und den anderen Bierzelt-Songs? Und nein, die sind alle verschwunden. Es gibt weder ein Foto noch irgendwie Videomaterial. Und mein
ja,
Gott,
sehr
das,
schade.
Das bedeutet, wir müssen sowas halt auf jeden Fall nochmal machen. Wir müssen uns irgendwann nochmal, habe ich mir gedacht, in unsere goldenen Sackos schmeißen und wir müssen viel mehr solche Bierzelt-Songs spielen, weil das hat wirklich mega Spaß gemacht und wir haben so viel Feedback darauf gekriegt. Ich habe es von so vielen Leuten, die haben zu mir gesagt so, boah Alter, du musst unbedingt Schlagersänger werden, das ist genau dein
ja,
Ding.
Jetzt kommt's raus. Ja, genau. Jetzt kommt's raus.
Ja, am Ende ja, war es wahrscheinlich nicht meine perfekte Schlagerstimme, sondern einfach, weil mir dieses goldene Sakko einfach so gut gestanden hat. Und es hat mich einfach
das
so
hat dir sehr gut
gekleidet, ja, dass die Leute einfach wirklich gesagt haben, der Typ, der muss ins Schlager, ins Bierzelt-Business und den müssen wir nochmal, oder die ganze Band müssen wir einfach nochmal so sehen. Und ich würde es einfach sagen, lass uns da einen Versuch starten. Lass einfach jetzt in diesem Moment The Halligallis gründen.
Wir sind die Halligalli.
Wir sind The Halligallis.
The Halligalli.
The Halligallis. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Dann sag nochmal, hast du es kapiert?
The Halligalli.
The Halligallis.
Ja, habe ich doch gesagt.
Nein, du sagst immer The Halligalli.
Ja, okay, dann verstehe ich es nicht, aber okay.
Soll ich es auf Deutsch übersetzen? Die Halligallis.
Ja, habe ich doch gesagt.
The Halligallis. Mit S hinten.
Ja, habe ich doch gesagt. Ja,
dann tu den Scheiß die Esser aus deiner Vocal Chain da raus.
Alles klar, mache ich. Okay. Ja, kein
genau.
Problem.
Und uns kann man wirklich ohne Scheiß ab sofort für Partys, Geburtstage, Bierzelte und Hochzeiten buchen.
Ja.
Bist du dabei?
Booking-Anfragen bitte an.
Nein. Das werde ich da rauspiepsen, weil das reiß ich an mich. Du kannst die Emil Bulls Merch-Kasse weiterhin verwalten. Ich verwalte das ja bald große Vermögen und Imperium der Halligallis.
Ja, gut.
Ja, also,
dann siehst du mal, was
uns,
ich alles zu leisten habe.
Für eure Hochzeit, für eure Party, für euren Geburtstag, für euer Bierzelt.
Falls ihr ein Bierzelt habt, wir kommen gern vorbei.
Ja klar, Bierzelt ist natürlich
Voraussetzung.
Ja, klar, also da müssen natürlich, also da hauen wir richtig auf die Kacke.
Ja natürlich.
So auch mit Catering Rider und so weiter. Also da lassen wir die Rockstars raus, da sind Emil Bulls ein Witz dagegen. Das gibt uns ja dann auch die Möglichkeit, auf kommenden Tourneen und so, sozusagen mit den Halligallis, unsere eigene Vorband zu sein und die Emil Bulls jeden Abend an die Wand spielen zu können als Support.
Das Alter, ist eine gute Idee.
Das ist mega gut.
Da sind die, ja.
Und irgendwann Emil Bulls dann auf, weil sie sagen, boah, wir packen das nicht mehr, dass die Halligallis uns jeden Abend an die Wand spielen. Wir streichen jetzt die Segel und geben das Zepter als beste Liveband der Welt an die Halligallis weiter.
Also ich merke schon, in diesen zwei Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben, es hat ganz schön viel in deinen Kopf gerattert. Mhm. Ja. Und du hast einen neuen Businessplan aufgestellt.
Ich habe zwei Wochen in meinem Depri-Loch nur Löcher in die Wand gestarrt und in diesem schwarzen Loch oder in diesen schwarzen Löchern, die ich an die Wand gestarrt habe, sind irgendwann diese Halligallis entsprungen.
Oh ja.
Ich habe auch schon für jedes einzelne Bandmitglied Namen. Ich weiß auch schon, wie du heißen wirst.
Ja, sag.
Nee, das kann ich jetzt nicht sagen.
Achso, okay. Jetzt bin ich aber angefixt.
Boah.
Das ist natürlich ziemlich gemein.
Okay. Charlie Champagne.
Geil. Ja, stehe ich drauf. Warte, ich muss gleich meinen Instagram-Namen nehmen.
Du musst eine eigene Seite gleich machen.
Ja, stimmt, eine neue Seite. Ja.
Und ich glaube, ich bin Rainer Rainbow.
Rainer Rainbow. Da hast du echt viel Quatsch dir überlegt. Muss ich echt großes Lob. Großes
gut,
Lob.
Oder? Also mach dir sofort eine Instagram-Seite, bevor es dir irgendjemand wegzeckt.
Ja.
Charlie Champagne.
Charlie Champagne.
Super.
Charlie
oder?
Champagne.
Ist gut für dich.
Ja, ich find's mega. Ja. Darf ich Charlie mit Y oder IE?
Boah, wie du willst.
Ich glaube Y.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch.
Soll ich dir sagen, dass mein Vater immer Charlie von seinen Freunden genannt wurde?
Ja, dann passt es doch auch. Dann ist es doch so.
Passt wie die Faust aufs Auge.
Mike Machine Gun Murphy, Stefan Ernst Willibald Karl, a.k.a. Charlie Champagne.
Charlie Champagne.
Das ist herrlich, oder?
Sounds like a plan. Yeah,
sounds like a plan.
Wollen wir mal weiter im Zeitstrahl gehen? Oder
ich weiß nicht.
Hast du noch was auf dem Herzen? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Heute
ich bin gerade so im Wiesenmodus. Weil natürlich
in der
für die Halligallis ist natürlich das große, große Ziel, irgendwann mal Wiesenband zu werden.
Das ist ja schon seit jeher mein Traum, im Bierzelt zu spielen, also auf dem Wiesenzelt. Im Bierzelt habe ich schon gespielt jetzt.
Ich finde eh so, da muss jetzt auch was Frisches her, da müssen Jüngere her, so wie wir, so die Halligallis, die müssen jetzt sag mal diese alteingesessenen Wiesenbands auch irgendwie mal ablösen. Mit wirklich freshem Sound, irgendwie besser, wir können das viel besser als die. Das habe ich jetzt schon bei diesen drei Songs gemerkt.
Ja, weil wir halt nicht die ganze Zeit besoffen sind. So eine Wiesenband ist ja durchgehend besoffen.
Naja, das weiß ich gar nicht. Das kann ich jetzt nicht. Das werden wir dann sehen, wenn wir es selber machen. Vielleicht sind wir dann haben wir auch nach einem Tag keinen Bock mehr und ertragen es nur besoffen. aber ich sag dir ohne Scheiß, The Halligallis, das wird die Wiesenband und die Bierzeitband und die Hochzeitsband und die Partyband der Zukunft, weil wir bringen natürlich auch die krasseste Setlist mit. Ich habe mir echt
müssen wir sofort brainstormen, was wir für Songs in unser Repertoire aufnehmen.
Ich habe hier schon 50.
Hast schon 4 Stunden Show beieinander. Ja, sehr gut.
Also
sehr gut.
Ja. Also 3 Stunden Show geht schon.
Ja, wunderbar.
Schicke ich euch alles durch. Also wir sind eigentlich ab nächster Woche einsatzbereit, weil wir können das ja dann beim Soundcheck alles.
Eben, wir üben das beim Soundcheck.
Ja, alles mal kurz durchspielen. Apropos Wiesen, gell? Mai, zum ersten Mal in unserem Leben müssen wir miterleben, dass die Wiesn nicht stattfindet.
Nicht stattfindet,
das
da hast du recht.
Total absurd. Also es geht mir so wirklich, geht mir irgendwie echt eigentlich am Arsch vorbei. So, ich muss da jetzt nicht mehr unbedingt hin, aber ich bin schon immer gerne hingegangen. Also in den letzten Jahren nicht mehr so krass wie früher. Aber du zum Beispiel, lieber Machine Gun, also du warst da wirklich ein Wiesentier. So, ist es immer noch so? Oder ich meine, du, was ist dein Rekord gewesen von wie oft warst du in einem Jahr auf der Wiesn?
Ich glaube 13 Mal.
Von 16 Tagen.
Von 16 Tagen, ja.
Und was hast du in den anderen 3 Tagen gemacht? Warst du im Hofbräuhaus?
Da hatten wir Bandprobe.
Nee, das kann nicht sein, weil es gab ja Zeiten, da wurde es unseren Bookern wirklich offiziell verboten, dass während der Wiesenzeit Konzerte stattfinden, von uns. Da durfte kein Konzert gebucht werden, weil der Moik gesagt hat, Moik Machine Gun Murphy hat gesagt, nein, während der Wiesen spiele ich nicht. Also für was hätten wir dann proben sollen?
Ja gut, da habe ich vielleicht gelogen. Ich weiß nicht, vielleicht war ich beim Arzt oder so. Ich weiß nicht, was ich in diesen 3 Tagen gemacht habe. Aber es war natürlich eine wilde Zeit. Ich habe damals da gleich ums Eck gewohnt. Das war nur 10 Minuten zu Fuß, also kein MVV-Ticket etc. Und und wo kann man sich schöner verpflegen als auf dem größten Volksfest der Welt?
Mhm. Absolut.
Ich habe es krachen lassen.
Du hast es krachen lassen. War dieses Jahr, wo du 13 Mal von 16 Tagen auf der Wiesn warst, auch dieses Jahr? Es gibt Gerüchte in der Stadt, dass du an 7 oder 8 Tagen hintereinander eine andere Frau mit nach Hause genommen hast.
Ach ja, da ist schon was Wahres dran, aber das geht jetzt wieder sehr privat.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte es auflegen. Ich wage das gerade nur, weil ich habe nach dem letzten Podcast, wo ich dein Privatleben mal so ein bisschen in Ruhe gelassen habe, relativ viel Feedback und Beschwerden bekommen, warum ich so brav war und die Leute wollen mehr über Moik Machine Gun Murphys Privatleben erfahren und ich soll doch da bitte in Zukunft mehr drin rumstochern. Ist das kein Witz?
Naja, super.
Haben mir wirklich Leute gesagt.
Ja, dann können sich die Leute dran ergötzen. Ja, es war so. Aber ich habe mich da auch nicht mit rumbekleckert. Irgendwann ging es um die perfekte Woche. Ja, also das kennen ja der eine oder andere kennt es ja, die perfekte Woche.
Ja.
Und ich habe immer sehr charmant natürlich versucht, diese perfekte Woche zu erfüllen und es ist mir gelungen.
Naja, ich war ja da teilweise dabei und habe das ja beobachtet und es war ja nicht so, als hättest du irgendwie, für all die Leute, die sich jetzt denken, ja klar, jetzt hier die Emil Bulls wieder so, wie wir sie kennen, so die Vollpfosten, die Vollbauern, nein. Ich habe das ja beobachtet teilweise. Eine Moik Machine Gun Murphy, wenn der aus dem Haus geht und gerade wenn er auf Volksfesten auftaucht und da halt die Stimmungskanone ist, die Miezen, die schmeißen sich ihm an die Hacken und irgendwann hat er dann halt auch mal Mitleid und sagt, du Mausi, gehst mit.
Geh so. Mal.
Ja. Unser ewiger Stenz. Und ja, mei, ein Moik muss tun, was ein Moik tun muss. Ich glaube, das Sprichwort hast du selber geprägt eine Zeit lang mal.
Ja, es ist tatsächlich so und ich hab's in diesem Jahr gefühlt. Wie gesagt, ich hatte da einen Flow.
Ja.
Scheinbar auch eine gute Frisur, ich weiß es nicht.
Ja.
Die Lederhosen gut ausgefüllt und dann ging's voran.
Und pass auf.
Ich muss auch sagen,
ja.
Ich boykottiere ja seit ein paar Jahren Lederhosen.
Mhm.
Also ich ziehe meine Lederhosen nicht mehr an, weil ja, also für mich, ich fühle mich einfach anders wohler. Für mich ist es wie verkleiden und ich bin halt kein Karnevalist. Und deswegen ziehe ich sie nicht mehr an und seitdem geht's rapide bergab.
Mhm. Du sagst ja immer, also nur noch die Preisen gehen Tracht auf die Wiesen.
Ja.
Und du boykottierst ja Tracht seit ein paar Jahren. Also du trägst selber keine mehr. Du warst früher immer einer, der ganz weit vorne dabei war, wenn es darum ging, in Lederhosen auf Wiesen zu gehen.
Aber richtig.
Diese wirklich so, jetzt sind wir eh hier gerade schon so mittendrin in so einem Wiesn-Special gelandet und du erzählst mir gerade so, hey, du hast keinen Bock mehr auf Lederhosen und das nervt dich und so weiter. Sollen wir mal ein paar Wiesn-Geschichten erzählen, die uns da so passiert sind?
Oh Gott.
Und da wird sich, glaube ich, dann auch erklären, warum du keine Lederhosen mehr magst.
Oh nee, die Geschichte erzählen wir, glaube ich, nicht.
Doch, die erzählen wir. Aber hallo, erzählen wir die. Was ist denn an der schlimm?
Nein. Also ich bin da still.
Also
du meinst die mit dem.
Ich meine die mit dem. Die meine ich.
Boah, bist du ein Sack.
Natürlich meine ich die. Aber wir können, jetzt lass uns die mal nicht gleich mit der jetzt irgendwie hier ins Haus fallen, weil dann haben die anderen Geschichten keine Chance mehr. Ich habe ein bisschen so drüber nachgedacht, was uns Emil Bulls, was so lustige Wiesen-Anekdoten gibt. Die erste, die mir eingefallen ist. Weißt du das noch, als damals Chrissy Schneider uns
sein neues Handy
präsentiert hat?
Ja, sein unkaputtbar Handy.
Ja, genau, sein unkaputtbar Handy und uns demonstrieren wollte, dass es wasserdicht
1000
ist.
1000 Meter wasserdicht.
Genau, und dann hat er es auf der Wiesn, ich glaube, wir hatten damals, war das Jahr, wo wir einen bandeigenen Wiesentisch hatten?
Nee, war am ersten Wiesentag Anstich im Schottenhamel.
Ah, okay. Okay. Und Chrissy Schneider wollte halt sein neues Handy präsentieren. Wir haben ja schon mal in einem früheren Podcast erzählt, dass Chrissy Schneider ja den krassesten Handyverschleiß hat, der uns jemals bei irgendeinem Menschen untergekommen ist. Und er hatte dann auch immer die neuesten Modelle und irgendwann hat er dann so gemeint, ah, die gehen mir alle kaputt. Und dann hat er sich doch dieses Survival-Handy da gekauft, diesen Panzer von Nokia war der da.
Den Panzer.
Ja, genau. Und dann wollte er uns eben demonstrieren, dass das Teil wasserdicht ist. Und schwuppdiwupp hat er es einfach in Maskrug reinfallen lassen. Und genauso schwuppdiwupp
war
es einfach kaputt. Das so.
War kaputt.
Völliges Drama natürlich. Chrissy Schneider hat dann seinen Kummer wegen diesem verstorbenen Handy in zig Mass. Also Mass für den Saupreis ist ein Liter Bier. Gibt es bei uns hier in einem Krug. Und ja, hat er muss er ertränken. Dann erinnere ich mich auch noch an eine sehr, sehr witzige Geschichte. War, glaube ich, im selben Zelt. Das war in dem Jahr, da hattest du in deiner Bude ein Zimmer an zwei Wiesnbedienungen vermietet.
Stimmt, ja.
Und
das
die haben,
war eine herrliche Zeit.
Genau, die haben, glaube ich, auch im Schottenhammel, gell? Haben die gearbeitet?
Die haben im reservierten Bereich im Schottenhammel gearbeitet und die haben uns immer angerufen.
Genau, wenn halt gerade mal Platz ist, dann können wir da hin.
Genau, ja.
Und dann durften wir auch mit irgendeinem Codewort dann immer rein ins Zelt oder die haben uns direkt an der Tür abgeholt. Also wir wussten, diese Saison, also dieses Jahr auf der Wiesn, immer wenn im Schottenhammel da ein Platz frei ist, weil zwei Bedienungen beim Markt gewohnt haben. Und das war natürlich paradiesisch. Und das haben wir auch ausgenutzt. Und da erinnere ich mich an einen Abend, man muss sich vorstellen, Mike Machine Gun Murphy sitzt damals noch in Tracht am Tischkopf. So. Und
hab alle eingeladen.
Genau. Hat alle eingeladen, natürlich. Und ich saß ihm so, ja, so ums Eck. Zwischendrin saß noch meine Ex-Freundin. Und Mike Machine Gun Murphy natürlich in seinem Element erzählt und krakeelt und gratschees und so. Und auf einmal mitten im Erzählen lässt der Typ ein Bäuerchen, also eine, fängt an zu kotzen. Und es ist aber nur so ein hart massiver Strahl. Und den müsst ihr euch so vorstellen, kennt ihr diese Springbrunnen, die immer so Bögen werfen und dann immer so weiter wandern. So, die immer genauso, wo man den Eindruck hat, wenn die landen immer so im selben perfekt da so in dem Loch drin. So sieht man oft bei Schlössern und so weiter. Und wenn der eine Bogen zu Ende ist, dann, genau, und die landen immer perfekt, ohne dass die irgendwie spritzen oder sowas, in dem darauf folgenden Becken. Und das war so krass. Auf einmal, ich schaue so auf meinen Mann, also ich sehe so den Moik, wie dieser Strahl so Versailles-Springbrunnen-mäßig aus seinem Schlund emporschießt und wirklich ohne irgendwie zu kleckern auf dem Tisch oder irgendwas, da ist nichts daneben gegangen, landet das alles perfekt in meinem Maßkrug. Und mein Maßkrug war von, weiß ich nicht, noch einem Fünftel voll auf einmal wieder perfekt eingeschenkt.
Gefüllt, ja. Ich habe gesehen, perfekt, dass du nichts mehr zu trinken hattest und ich wollte dir einen ausgeben.
Ja, genau.
Ja, aber was sollen denn die Leute von mir denken, wenn du die ganze Zeit so Geschichten von mir erzählst?
Ja, die sind doch super. Du kannst gerne auch Geschichten von mir erzählen. So, solche.
Ja, da gibt's ja keine.
Ja, eben. Da kann ich doch nichts dafür.
Ja, doch. Ich weiß schon ein paar.
Man muss doch hier irgendwie Pep in diesen Podcast bringen.
Ja, okay. Ich bin der Pep.
Genau, du bist der Pep und wie gesagt, ich eruiere ja nur nicht und ich erinnere mich an solche Geschichten und die sind herrlich und auf deinem Rücken trage ich diese Entertaining-Sachen halt aus. Ich muss ja auch
ist ja wunderbar. Aber ich bin gar nicht ganz nett. Ich hatte nur zu viel getrunken und das war tatsächlich, glaube ich, auch das Jahr, wo ich 13 Mal dann war und wahrscheinlich der 6. oder 7. Tag in Folge und da war halt dann einfach zu viel Bier im Bauch.
Das war ja auch überhaupt nicht schlimm. Du warst ja auch überhaupt kein Assi. Du hast ja weder unter den Tisch gekotzt, du hast weder irgendjemanden vollgekotzt, du bist weder irgendwie ausfallend geworden. Das war einfach nur...
Zur Abwechslung.
Es war einfach nur schön und du hast dann einfach mal kurz ein höchst professionelles Bäuerchen gelassen. Was einfach, das kann ich doch der Welt nicht vorenthalten. Also diese, genau. Und naja.
Habe ich dir dann eine neue Maske gekauft oder nicht?
Nein, natürlich nicht.
Nee, du hast sie getrunken.
Ich habe sie doch, die war doch wieder voll. Nein, also eine neue Maske hättest du mir nie gekauft, aber es war auch völlig in Ordnung, weil das war einfach... Es war so lustig und das Krasse war so, nachdem das passiert ist, ich habe dann einfach nur gesagt, oh danke Moik, jetzt ist meine Maske wieder voll und du hast auch überhaupt nicht, du hast einfach weitererzählt. Du hast damals eben meiner Ex-Freundin gerade irgendeine Geschichte erzählt und gut drauf, dann kam das Bäuerchen und einfach weitererzählt. Einfach weitererzählt, das wäre nix gewesen und das war auch völlig in Ordnung, das war weder eklig noch irgendwas. Ich meine, wir kennen uns so lange.
Ich glaube, ich war auch gar nicht besoffen.
Vielleicht habe ich auch wirklich probiert.
Nein, hast du nicht.
Das weiß ich nicht.
Nein, jetzt erzähl dir sowas. Die Leute
also ich
für völlig Banane. Scheiße.
Ich hab schon ekligere Sachen von dir probiert als deine Kotze.
Nein.
Vielleicht weißt du das ja gar nicht.
Ja, vielleicht weiß ich es nicht.
Ja, pass auf, wenn wir jetzt eh schon bei so Themen sind. Jetzt kommt doch wirklich die geile Geschichte und die kannst du doch jetzt mal selber erzählen.
Die kannst du erzählen
und das, ich sag dir auch, du machst dich damit nur zum Helden, bist auch sicher nicht der Erste, dem das passiert ist und die ist wirklich okay, die kann man wirklich in so einem Podcast erzählen. Wenn sie mir passiert wäre, ich würde es sofort erzählen und ich habe wirklich heute den ganzen Tag überlegt, ob es von mir, von der Wiesn wirklich eine eklige, ätzende, kotz-whatever-Geschichte gibt. Mir ist aber leider nichts eingefallen und dir anscheinend auch nicht. Und deshalb müssen wir jetzt halt noch eine Geschichte von dir erzählen. Ich habe mich wenigstens auf die Sendung vorbereitet.
Aber die ist halt echt peinlich für mich.
Die ist nicht peinlich. Das passiert den Besten.
Du bist so ein Sack. Jetzt machst du hier einen auf Zucker. Ne?
Wir müssen jetzt doch einfach klar machen, warum du eigentlich in Wirklichkeit keine Lederhosen mehr trägst.
Also, nee, das ist nicht der Grund. Okay, ich erzähle sie ganz kurz. Aber
nein, du kannst schon ein bisschen ausgehen.
Ja, okay, also, pass auf. Der zweite Wiesentag. Das heißt, ich war am ersten Wiesentag schon da und der erste Wiesentag ist natürlich auch immer extrem lang und mit sehr viel Bier verbunden, weil man sich halt ein Jahr lang darauf gefreut hat und dann um 8 Uhr in der Früh halt in diesem Kackzelt rumhockt und ja, halt einfach einen langen Abend hat. Aber nichtsdestotrotz geht man natürlich am zweiten Wiesentag den Sonntag auch hin und trifft sich dann wieder mit Spätzeln und macht halt weiter. Naja, dann hatte ich schon so 2 Maß getrunken und bin dann wie heißt denn das Zelt? Hypodrom. Ins Hypodrom gegangen, weil damals meine große Schwester Wiesenbedienung im Hypodrom war, oben auf der Empore. Und da waren dann auch meine Eltern und so. Und dann hat man sich halt getroffen und hat halt eine Mast zusammen getrunken. Und dann hat meine Schwester gemeint, hey, wolltest du noch einen Nachtisch? Denn der ist stehen geblieben von irgendwelchen reservierten Plätzen halt. Also braucht's nicht zahlen. Und dann war unberührt, ja. Also theoretisch 1A-Ware. Na, gut, wir so, ja klar, gerne, haben uns das die Freidesserts reingezogen und halt noch die Mast getrunken und ein bisschen geratscht dazu, also geredet. Und dann habe ich irgendwann gemeint, so passt auf, ich gehe wieder zu meinen Spätzeln, Schewas, bis demnächst. Gehe nach draußen, da konnte man im Hypodrom von der Empore quasi direkt rausgehen und hüpf. Gut gelaunt mit 3 Maß Bier und 20 Apfelkücherl im Magen, die Treppen vom Hypodrom herunter und ich merke auf den letzten Metern so, verdammte Axt, ich muss kacken.
Pass auf, ich wusste bis heute nicht, dass Apfelkücherl im Spiel waren.
Geil. Es waren Apfelkücherl im Spiel. Okay, ja. Und ich merke es an den letzten Stufen, ich muss kacken, schau mich, also wirklich so wie der Blitz, ja, schau mich um und so, ja, fuck.
Oh Gott.
Ab in den nächsten Busch, der Gott sei Dank gleich da war.
Wahrscheinlich irgendwo bei der Kotzwiese, genau, oder?
Ja, die fängt erst einen Ticken später an, die Kotzwiese, aber ja, aber auch so, also ich sag mal so,
oder Kotzhügel da, whatever. Ja,
Münchner
immer aus den RTL 2 Reportagen kennen, genau. Immer dann wild gevögelt und gekotzt wird und whatever.
Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall im Busch rein, Hosenträger runter und rausgeschossen.
Abgeknattert.
Dann habe ich mir mit Blattwerk den Hintern abgeputzt. Naja, und bin wiederum gut gelaunt zu meinen Kumpels gegangen, hab mich hingesetzt und Mastbier bestellt, alles wunderbar und dann irgendwann so, verdammt, warum riecht's denn hier so nach Scheiße? Dann schaue ich so und schaue und dann habe ich gemerkt, dass ich mir leider auf die Hosenträger gekackt habe. Das freut dich jetzt, dass ich es erzählt habe, gell? Du bist ja so eine hinterhältige Socke. Ja,
und pass auf, du hast dann gemerkt, es stinkt nach Scheiße um dich rum, ja. Und hast an dir runtergeschaut, hast dein weißes Hemd angehabt?
Ja, ja, klar.
Natürlich, gell?
Ja, also ich habe dann die Hosenträger ausgezogen und das Hemd ausgezogen und saß halt dann da oben ohne rum.
Ach so, und das war krass, dann, echt?
Ja, klar. Ich habe das ausgezogen, wollte natürlich nicht nach Hause. Und jetzt kommt's. Als wir dann irgendwann nach Hause sind.
Ach so, ich dachte, du bist hast sofort Reis ausgenommen, bist abgehauen und hoffentlich hat's keiner gemerkt. Nee. Wow, das ist tough, Alter.
Nee, ich habe das alles ausgezogen. Ich habe das denen schon erklärt. So, was soll ich denn da groß rumlügen? Ist halt mal passiert. Na, auf jeden Fall haben wir dann noch die Maß Bier ausgetrunken und dann haben wir gesagt, jetzt komm, lass zu uns in die WG gehen und da noch weiter feiern. Und die anderen so, ja, sie gehen mit den Mädels und fahren U-Bahn. Und ich so, ja, ich fahre sicher nicht U-Bahn, ich gehe zu Fuß, war ja nicht weit. Und dann bin ich da oben ohne nur mit der Lederhosenhemd in der Hand, oder ich hatte, glaube ich, sogar eine Tüte organisiert, irgendwie Hemd in der Tüte, Hosenträger in der Tüte nach Hause gelatscht.
Aber pass auf, das ist ja ganz geil eigentlich, weil hättest du nochmal scheißen müssen oder hätte dich noch eine Dünnpfiff-Attacke heimgesucht.
Tüte.
Nee, hättest du ja gleich Klopapier dabei gehabt, in Form deines Hemdes. War eigentlich schon wurscht.
Ja, auf jeden Fall bin ich zu Fuß nach Hause, oben ohne, und was passiert? Ein Mann spricht mich an und wollte mit mir nach Hause gehen.
Oh shit.
Aber es war ein netter Mann.
Aber man muss dazu sagen, du hast ja doch in einem einschlägigen Viertel gewohnt.
Ja, genau.
Glaubst du, dem wäre es völlig wurscht gewesen, dass du ein voll geschissenes Hemd dabei hast?
Ja, ich hab den, ich weiß nicht, also, ja.
Wahrscheinlich.
Er war nicht mein Typ.
Er war nicht.
Also ich sag mal so, der Mann hat mich vor meine Haustür gebracht und ich bin nach oben, hab geduscht und dann hatten wir noch eine wunderschöne Party.
Ja, sehr gut. Schau mal, geht doch. Was war denn jetzt so schlimm an der Geschichte? Die Leute werden es feiern und wir müssen hier auch irgendwie Einschaltquoten generieren. Deshalb muss der Titel...
Wenn ich am Samstag 20% weniger Follower auf Instagram habe, weiß ich, an was es lag.
Auf keinen Fall. Man muss jetzt auch schon direkt on the fly überlegen, wie diese Podcast-Folge heißen könnte. Und zwar,
wir hatten
schon mal irgendwas mit Moik Stuhlgang Murphy. Gab's schon mal irgendwie was. Und wahrscheinlich heißt die einfach ganz banal Scheiße am Hosenträger. Oder ich hab mich auch geschissen. Weil dann die Leute, bevor sie es hören, denken sie schon, oh geil, boah, da geht's
oder,
um Fäkalien.
Oh nein, ich höre es mir nicht an.
Doch, natürlich. Fäkalien ziehen immer. Definitiv.
Ja, also, weiß ich nicht.
Ich lausche dieser Geschichte immer wieder gerne und ich freue mich so, dass du sie jetzt endlich mal der ganzen Welt erzählt hast.
Also theoretisch erzähle ich sie ja auch gerne.
Eben,
weil,
schon.
Also wenn mich jemand danach fragt, dann werde ich sie ihm auch nochmal gerne persönlich erzählen.
Ich habe
überhaupt kein Problem damit, weil das passiert halt mal. Mein Gott, ich habe es ja versucht, ich bin ja noch im Busch gekommen.
Eben. Alles
und
gut.
Dass der scheiß Hosenträger da unter den Hintern gerutscht ist.
Ich hab's vorhin gesagt, das passiert den Besten und ich find's auch überhaupt nicht schlimm. Ich find's einfach eigentlich fast, ich find's niedlich. Ich find's einfach niedlich und so kennt man dich ja halt auch.
Ja, so ein Quatsch.
Na, niedlich.
So kennt
niedlich.
Man mich. Niedlich. Ach so, niedlich. Ja, okay. Ja, das, ich bin echt sehr niedlich. Das stimmt natürlich.
Du bist ja schon ein niedlicher Typ. Ja,
sehr niedlich.
Mir, weiß ich nicht, mir ist auch eine saueklige Geschichte gerade doch eingefallen von der Wiesn.
Von der Wiesn?
Ja. Ich hatte meinen ersten richtigen Kuss auf der Wiesn.
Ist ja ätzend.
Ist ja richtig ätzend,
gell? Mit wem denn?
Nein, das war jetzt ein Witz. Ich hatte tatsächlich mein wirklich richtiger, also mein wirklich, also nicht so ein Bussi, sondern so richtig so... So.
Reingeschlabbert.
War tatsächlich auf der Wiesn in der Box 4 im Hackerzelt mit meiner Jugendliebe, mit der ich dann auch so 6 Jahre lang zusammen war. Und
siehste, das ist eine niedliche Geschichte.
Das ist eine niedliche Geschichte, ja. Und das war auch echt schön. Also, das war damals die Jasmin und liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr diesen Podcast hört. Ich glaube, ich habe da direkt Gefallen dran gefunden an meinem ersten Kuss, weil wir haben, glaube ich, einfach 4 oder 5 Stunden durchgeknutscht. So richtig. Aber so richtig.
Weil es dein Herz hast wie ein Bergwerk. Okay?
Ja.
Bis zum Schluss.
Das war wirklich schön. Schöner hätte es nicht sein können. Und ich hätte mich auch auf dem Schulhof oder so, ich wollte schon Wochen vorher da mal die Initiative ergreifen, aber ich habe mich irgendwie nie getraut, immer auf Situationen gewartet, wo es irgendwie passen könnte. Und dann auf der Wiesn in der Box 4 ist es dann passiert, weil mein
Freund, mit ausreichend Zielwasser.
Mein Kumpel Alkohol hat dann irgendwann gesagt, Junge, pack sie dir, ist die schärfste Braut der Schule. Do it, sonst tut's wer anders. Und da habe ich mir gedacht, okay, hat er recht.
Hat er recht.
Ja, voll. Ja, das war schön. Schön hätte es nicht sein können. Werde ich nie vergessen, war, Grüße nochmal. Bussi.
Ja, so ist auch bei Wiesn, gell?
Ja,
das ist schon ein hartes Pflaster.
Ja, das ist ein richtig hartes Pflaster, ja. Aber so ein skrupelloser Aufreißer wie du, das war ich einfach nie.
Du? Auf keinen Fall.
Jetzt haben wir hier genug über die Wiesen geredet. Ich glaube, wenn wir den nächsten Podcast machen, ist ja auch noch Wiesen, gell? Gerade noch, glaube ich. Vielleicht fallen uns ja noch ein paar Sachen ein.
Ja, ich werde mal tief forschen und ganz viele Leute befragen, was sie mir über dich berichten können.
Mir ist gerade tatsächlich noch eine Geschichte von mir eingefallen. Aber da war ich komplett alleine. Das heißt, ich könnte da jetzt erzählen, was ich will und mich sonnen in meiner Krassheit. Und die Leute glauben oder nicht, aber für deine Geschichte, für deine Geschichten gibt es ja immer Zeugen, für meine nicht. Genau, weil wir gerade gesagt haben, wo wollen wir denn jetzt hin? Genau, wir wollen wieder ein bisschen noch was über die Emil Bulls erzählen. Und zwar müssen wir doch wieder mit viel Mud, Blood and Beer ins Jahr 2004 zurück an dieser Stelle. Wir haben erzählt im letzten Podcast, wir waren auf Tour Anfang des Jahres. Anfang 2004. Und was machst denn du da eigentlich? Was sind das für, tippst du da irgendwas oder rauchst du komisch? Das frage ich mich jedes
Mal. Ich rauche komisch. Es tut mir leid, ich musste mir eine Zigarette anstecken.
Ah.
Ist es ja, aber wir waren auf Tour.
Ja, wir waren auf Tour. Und nachdem wir von der Tour zurückkamen, ging es doch dann ziemlich schnell dran, das nächste Album zu schreiben.
Ja, genau. Also wir, und wer uns kennt und uns schon öfter sprechen hat hören, der weiß, dass wir immer ganz gerne irgendwelche Häuser nehmen, um uns da in Klausur zu nehmen, um Songs zu schreiben, zusammen kreativ zu sein, wo keiner irgendwie zum Fußballtraining muss oder
zum
seine Freundin beglücken muss, etc. Und da sperren wir uns dann immer in so Häuschen ein und das haben wir da, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal gemacht.
Was? Ja, stimmt.
Ja. Also es war, glaube ich, das erste Mal, dass wir das da gemacht haben und zwar über eine damalige sehr gute Freundin, die Melli Rank, liebe Grüße, falls du das hörst, die haben in Bacham, das ist am kurz hinter Übersee und Übersee ist am Chiemsee, also Oberbayern, ja, die haben da ein Haus gehabt, ein Ferienhaus und ich habe sie gefragt, ob wir da hin dürfen. Und sie hat glücklicherweise, beziehungsweise ihre Eltern, uns das erlaubt. Und da waren wir zum ersten Mal in strenger Klausur und haben Übersee ein wenig Musik beschert.
Bacham hieß das. Wir haben ja dann auch einen Song auf der Southern Comfort. Was ist es denn gleich? Boah. Ah, hier. Burn, baby, burn, baby.
Ah, ja.
Das war Bacham.
Ah,
ja. Da haben ja, dann immer ganz viele Leute gesagt, so, ja, dieser Song, den ihr da so habt, so Betcham.
Genau.
Nein, der heißt, das ist nicht wie Beckham, David Beckham, falsch geschrieben oder ausgesprochen. Nein, der Ort, nach dem wir diesen Song benannt haben, ist kein englischer Fußballstar, sondern wirklich ein Ort am Chiemsee namens Bacham. Da war es wirklich wunderschön und das war zum ersten Mal, dass wir eben in so ein Haus gefahren sind und das haben wir seitdem immer gemacht.
Und da haben wir den Keller ja noch ausgeräumt und versucht irgendwie die Kellerfenster abzudichten, weil wir da noch schrecklich laut gespielt haben und so und haben da 24/7 Lärm gemacht. Ja, war lustig. Aber dann haben wir da auch irgendwann ist unser Management vorbeigekommen und wollte halt hören, was wir da so fabrizieren.
Ja.
Und die haben uns dann echt eine super, super Nachricht mitgebracht.
Boah, stimmt. Also, die haben sich, glaube ich, erstmal die Demos angehört und fanden das dann alles so, glaube ich, so im ersten Moment so, naja, so, Und dann haben sie so danach irgendwann so, ich meine, die haben sich das wahrscheinlich auch erst nicht getraut und haben so irgendwie versucht, den richtigen Moment abzuwarten, der da einfach nicht kam. Und dann haben sie uns irgendwann dort, als wir gerade beim Schreiben in dem Songwriting-Camp am Chiemsee waren, unterbreitet, dass wir kein Label mehr haben, dass sich Universal von uns trennen wird. Beziehungsweise, Moik, du weißt es genauer, die haben sich nicht wirklich von uns, also wie war denn das genau?
Sie haben uns ein Angebot gemacht, was quasi einer Trennung gleichkam. Also es war so ein beschissenes Angebot, dass sie wussten, dass wir es nicht annehmen. Also da ging es um Kohle natürlich, ja, was wir für ein Budget haben, um die Platte aufzunehmen. Und naja, es war wie gesagt so schlecht.
Mehr oder weniger ein Hundertstel von den Budgets davor, von den ersten beiden Platten. Und eigentlich dann so mehr oder weniger so die infamste und feigste und erbärmlichste Art und Weise, eine Band eigentlich dann irgendwie zu droppen.
Ja, zu droppen ist zu feuern.
Zu droppen ist zu feuern im Fachjargon. Mei, dann sagst du halt irgendwie ganz gerade raus so, hey, wir haben keinen Bock mehr, das macht irgendwie keinen Sinn, ihr habt zu wenig verkauft und so weiter und so fort. Aber so zu kommen, so hey, ja, wir können uns euch eigentlich nur noch auf die Art und Weise leisten und der Band dann da irgendwie so eine Summe hinzuknallen, wo sie sowieso wissen, dass das kein Mensch der Welt angenommen hätte, zu damaligen Zeiten, ist schon echt, echt erbärmlich. Aber so sind sie, die Mooks. Wir haben schon Mooks. Die
Plattenfirmen Heinzis.
Ist ein Synonym für Plattenfirmen Heinzis, auch im Fachjargon. Und ja, also wirklich, das war so natürlich dann auch erstmal ein Schock, weil nach zwei Major-Platten standen wir dann auf einmal schwuppdiwupp, ja, sozusagen ohne Plattenvertrag da. Und das war dann natürlich schon eine schwierige Situation für eine Band, die dachte, ihr gehört die Welt. Und auf einmal hat ihr gar nichts mehr gehört.
Ja, es war irgendwie, das war, also vor allem, weil es halt so mitten in diesen Songwriting-Prozess kam, war das natürlich so eine herbe Watschen,
genau,
einfach.
Genau, voll.
Das muss man einfach sagen.
Boah, geil, jetzt hauen wir das dritte Album raus und das dritte Album wird auch das erfolgreichste so und wird das krasseste und jetzt fickt man alles weg. Und dann kommt halt sowas und du bist auf einmal so wieder auf Null.
Ja, wobei ich das so nie gesehen habe, man ist auf Null, weil wir hatten auch damals eben gerade die Tour gespielt.
Ich meine kontomäßig.
Ja, kontomäßig war es immer scheiße. Was halt war, es hat uns jetzt im Live-Sektor halt eigentlich nicht wirklich geschadet.
Nö,
wir haben gerade eine Tour gespielt, wir hatten gute Festivals gebucht für den Sommer und hatten für uns einen Plan. Gut, es ist dann eben erstmal kein Label da gewesen, aber für uns und für dich doch auch, also für uns war doch alle klar, dass wir weitermachen und weiter an dem Album arbeiten. Und es hat, ich glaube, es hat uns auch dann so ein bisschen experimentierfreudiger werden lassen. Und ja, wie gesagt, es war schon eine herbe Watschen, aber.
Beziehungsweise haben wir das, glaube ich, damals auch anfangs erst gar nicht so überrissen, ja, mein Gott, jetzt schmeißen die uns halt raus oder wir arbeiten jetzt mit denen nicht mehr weiter, dann gehen wir halt zum nächsten. Das war halt irgendwie so ein bisschen, weil wir halt auch noch relativ grün hinter den Ohren waren und so weiter und dachten, ja, mei, wenn die das nicht weitermachen, dann gibt's schon eine neue Plattenfirma. Gibt schon jemand.
Ja, ja.
Und wir mussten dann eben erst spüren und merken, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man im Business und in der Szene so als gedroppte Major Band gilt, da signed dich nicht jetzt und mir nichts, dir nichts.
Vor allem kein anderes Major.
Genau, kein anderes Major. Und es war dann wahnsinnig schwierig. Natürlich hat unser Management und wir haben versucht, dann direkt irgendwie da nahtlos irgendwie anzuschließen und das nächste Label irgendwie zu finden. Aber da mussten wir dann echt spüren, so, hey, fuck, ja, nee, als gedroppte Band, gerade wenn du schon mal beim Major warst, da will dich erstmal keiner. So, und das. Und wir wollten ja weitermachen und die Band stand ja eigentlich auch so im Live-Sektor und so weiter ganz gut da. Okay, wir haben jetzt nicht so viele Platten damals verkauft, wie die sich erwartet haben. Und
ja, aber das lag ja daran, dass die 3 Monate davor schon im Netz waren.
Natürlich, das waren alles irgendwie so auch bescheuerte Umstände und das komplette Label wurde ja umstrukturiert. Haben wir darüber eigentlich irgendwie erzählt, dass wir dann irgendwie.
Ja, haben wir.
Wir sind ja dann irgendwie von Island irgendwie bei Motor gelandet und waren da dann so hier das fünfte Rad am Wagen und so. Und das hat sich dann natürlich auch alles irgendwie so in den Verkaufszahlen niedergeschlagen, aber es ist schon so, ich glaube, mit einem gewissen vernünftigen Kalkül und Verständnis und einem Schuss Wagnis hätte man uns auch easy behalten können und was Geiles draus machen können.
Mit Sicherheit.
Ich glaube, es war nicht unbedingt nötig, uns da jetzt irgendwie so rauszuschmeißen oder zu vergraulen, wie man es auch immer nennt. Ich glaube, wenn die noch 2 Alben oder ein Album noch durchgehalten hätten, hier Universal und das wirklich auch mit vernünftigen Budgets gearbeitet hätten, also da, mit vernünftigen, niedrigeren Budgets gearbeitet hätten, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir da immer noch
wären. Ja, mit Sicherheit.
Diese Maschinerie, die da ist halt mein, in diesem Business schwimmst du mit den Haien. Verstehst du?
Homs, so ist es.
Such a Search, schon ganz richtig gesagt, ja. Und ja, da wurden wir zum ersten Mal von den Haien auch.
Haien gefressen.
Gefressen, ja. Tatsächlich gefressen, ja. Und ja, wie wir uns dann aus dem Schlund dieser Haie, aus den Jaws der Plattenindustrie wieder befreit haben und warum wir hier immer noch sitzen und Scheiße schwallen, das erzählen wir euch dann im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, mit viel Mud, Blood and Beer ins Jahr 2004. Passt alle aufeinander auf, bleibt sauber. Tschüss, sagen der Christoph Karl Eugen von Freidorf.
Und der Stefan Willibald Ernst. Karl, ja, Maschinen Gun Murphy.
Und
Servus, Speiche.
Nein, Servus. Charlie Champagne.
Ja, Charlie Champagne. Wie war's? Also, Rainer Rainbow, mach's gut.
Und Feuer, ja, fuck you. Tschüssi, servus.
Servus.
Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.